Willkommen bei Geschichten des Todes. Ich bin Caro. Die Triggerwarnung findet ihr in der Folgenbeschreibung. Dies ist die Geschichte von Jan Erik Olsson. Jan ist am 16. April 1941 in Ekebyskogen in Schweden geboren und wächst in der Ruhe des Dorfes vor der Stadt Helsingborg auf. Er verbrachte dort eine unauffällige Kindheit und nachdem die Schulzeit zu Ende geht, steht Jan vor einer entscheidenden Wahl. Gemeinsam mit seinem Bruder wagt er den Schritt in die Selbstständigkeit und eröffnet ein Autogeschäft. Anfänglich läuft es gut und das Glück scheint mit ihm zu sein, als er dann noch seine Frau kennen und lieben lernt. Nach der Hochzeit bekommen die beiden zwei wundervolle Kinder. Während die Jahre vergehen und Jan auf seine 30er zugeht, gerät das einst blühende Autogeschäft ins Wanken. Die Kundschaft bleibt aus, die Einkommen schrumpfen und der finanzielle Druck nimmt bedrohlich zu. Aufgrund der knappen finanziellen Lage verlässt ihn seine Frau im Alter von 32 Jahren. Jan erkennt, dass er handeln muss, um aus diesem Abgrund herauszukommen. Getrieben von der Wut über die ihm scheinbar auswegslose Lage, fasst Jan einen verzweifelten Entschluss, einen Banküberfall. Seine Gedanken sind chaotisch und sein Plan nur halb durchdacht. Jan steht mit zitternden Händen in der Bank. Sein Herz rast, doch sein Vorhaben scheitert kläglich. Die Polizei ist schnell zur Stelle und Jan wird noch vor Ort gefasst und kommt in die schwedische Justizvollzugsanstalt in Kalmar. Hier trifft Jan auf den bekannten Kriminellen Clark Olofsson und es entwickelt sich eine Freundschaft zwischen den Zweien. Jan ist fasziniert von Clark Olofssons krimineller Vergangenheit als Bankräuber. Clark Olofsson, einer der bekanntesten Verbrecher Schwedens, dank mehrerer Coups mit viel Medienpräsenz. Sein gutes Aussehen und sein Charme machen ihn bei den Frauen beliebt. Seine selbstsichere Art bringt ihm sogar bei der Polizei Respekt ein, die ihn bei seinen zahlreichen Verhaftungen in der Regel gut behandelt. Clark Olofsson wurde 1947 im schwedischen Trollhättan geboren. Seine Eltern haben Suchtprobleme und sein Vater verlässt die Familie, als Clark 11 Jahre alt ist. Seine Mutter wurde anschließend krank und Clark und seine Geschwister landeten vorübergehend bei Pflegefamilien. Er flüchtete sich allerdings auf eine Seemannsschule und bereiste ab dem 14. Lebensjahr die Meere, unter anderem zwischen Japan und Südamerika. Mit 16 wird er das erste Mal straffällig. Mit 19 Jahren muss der junge Einbrecher seine erste Gefängnisstrafe absitzen, nachdem er unter anderem zwei Polizisten attackiert hat. Es gelingt ihm, aus dem Gefängnis auszubrechen, was nicht der letzte Ausbruch bleiben soll. Unglaubliche 17 Mal entkommt er im Laufe seines Verbrecherdaseins dem Knast. 1966 wird Clark Olofsson zu 8 Jahren Haft verurteilt, nachdem er bei einem Überfall einen Polizisten angeschossen hat. 3 Jahre später gelingt ihm erneut die Flucht, die sich zu einem spektakulären Versteckspiel in ganz Europa entwickelt. Unter anderem hält sich Clark auf den Kanarischen Inseln und in Frankfurt am Main auf. Von Travemünde aus wird er 7 Monate später nach Schweden zurückgebracht, um seine restliche Strafe abzusitzen. Trotz der zahlreichen Verbrechen schafft Clark es aufgrund seines Charmes, dass die Menschen ihn mögen. So auch Jan. Aus Mitleid beschließt Jan, seinen Freund aus dem Gefängnis zu befreien. Da Jan keine kriminelle Vergangenheit hat und er keine Gefahr der Mitmenschen darstellt, erhält er regelmäßige Freigänge und erscheint als der ideale Kandidat für solch ein Vorhaben. Am 7. Januar 1973, nachdem Jan während eines Freigangs verschwunden war, unternimmt er einen Rettungsversuch für Clark. Er sprengt eine Mauer des Gefängnisses mit Dynamit und wartet nun voller Hoffnung in einem Auto auf den Straßen vor den Mauern. Doch sein Freund Clark, der gerade im Hof seine Runden zieht, schafft es nicht rechtzeitig zu dem gesprengten Loch und wird noch innerhalb der Mauern von Wärtern gefasst. Jans Plan ist gescheitert, doch lässt er sich so schnell nicht abbringen und überdenkt sein Vorgehen. Das Verbrechen beginnt am Morgen des 23. August 1973. Um 10 Uhr betritt Jan, der eigentlich schlanke blonde Mann mit 3 Tage Bart, nun mit dunkler Perücke, einem rotbraunen Schnurrbart die Filiale der Svenska Kreditbanken. Seine Augenbrauen hat er tief schwarz gefärbt. Mit dabei hat er eine Maschinenpistole, versteckt unter seinem schwarzen längeren Mantel. Mitten in der Filiale feuert Jan auf einmal einen Schuss in die Decke und brüllt: Die Party hat begonnen, in amerikanischem Dialekt. Ab nun spricht er nicht mit seiner Muttersprache, gibt Befehle auf Englisch und verschleiert so seine Identität. Während die ersten Menschen aus dem Gebäude stürmen, wählen andere blitzschnell den Notruf und alarmieren unverzüglich die Polizei. So geht es ziemlich schnell, dass die ersten zwei Polizisten die Bank stürmen. Sie rennen direkt auf Jan zu Doch dieser ist nicht bereit, sich überwältigen zu lassen und drückt den Abzug seiner Pistole. Ein Polizist wird dabei getroffen und sackt zu Boden. Nachdem der zweite Polizist sich direkt um die Versorgung der Wunde gekümmert hat, besteht Jan darauf, dass er nun ein Lied performen soll. Der Sergeant wählt Elvis Presley, Lonesome Cowboy, da er davon ausgeht, dass der scheinbar amerikanische Mann vor ihm eine bekannte Melodie mögen würde. So singt und tanzt er vor den knapp 60 Menschen, die vor Angst zitternd in der Bank stehen. Dann tätigt Jan seinen ersten Anruf an die Behörden und fordert nun Folgendes. Er verlangt die Freistellung seines Freundes Clark Olofsson aus dem Gefängnis. Er solle umgehend zu ihm gebracht werden. Außerdem fordert Jan Geld, genau 3 Millionen Kronen. Geiselnahmen hatte es zuvor auch schon in Schweden gegeben, allerdings noch nie unter diesen Bedingungen. In Windeseile verbreitet sich die Nachricht. Die ersten Medienvertreter treffen fast zeitgleich mit der Polizei ein. Zum ersten Mal wird über einen schwedischen Kriminalfall quasi live berichtet. Raubüberfälle waren in 1973 in Schweden noch keine Regelmäßigkeit, obwohl die Zahl dramatisch zunahm. Es wird flächendeckend berichtet, wobei das sogenannte Bankdrama die Abendübertragungen dominieren wird. Schwedische Familien beginnen sich vor der Kreditbank zu versammeln und bangen um das Leben ihrer Angehörigen. Denn ein Ausmaß ist nicht einzuschätzen. Darüber hinaus haben sich etliche Schaulustige vor der Bank breit gemacht. Doch niemand von ihnen weiß, wer sich gerade die Kontrolle über die Bank genommen hat. Um herauszufinden, um wen es sich hier handelt, macht die Polizei Folgendes. Die Polizei erlaubt Jan einen Anruf mit Clark. Der letzte Satz, bevor das Telefonat von einem Polizisten beendet wird, ist von Jan: Wir feiern hier eine Party und ich möchte, dass du dabei bist. Wie erhofft, erkannte Clark die Stimme seines Freundes. Doch er verrät der Polizei nicht, wer sich in der Bank befindet. Lediglich sagt Clark ihnen, der Mann in der Bank sei gefährlich und würde keine Grenzen kennen. Selbst als man ihm anbietet, die Haftzeit zu verkürzen oder gar ganz auszusetzen, schweigt Clark. Die Polizei steht unter enormem Druck. Nachdem die Polizei Jan somit zusichert, dass Clark zu ihm gebracht werde, lässt er 56 Menschen frei und nimmt 4 Geiseln in seine Gewalt. 3 Frauen und einen Mann, alle Angestellte der Bank. Die Geiseln sind Birgitta Lundblad, Elizabeth Oldgren, Kristen Enmark und Sven Sävström. Jan zieht sich mit den Geiseln zurück. Normalmstorks-Dramat, das Drama von Normalmstork, hat begonnen. Am nächsten Tag lassen die schwedischen Strafverfolgungsbehörden Clark Olofsson frei und er wird in die Bank zu Jan begleitet, wo er als Komplize fungieren sollte. Im Anschluss tätigt Jan einen weiteren Anruf und fordert einen Mustang als Fluchtwagen mit Helmen und schusssicheren Westen darin. Da sie durch den bereits geschehenen Schusswechsel das Ausmaß der Gewalt nicht einschätzen können, gehen sie auf die Forderungen ein. Die Polizei beschafft also einen blauen Ford Mustang mit vollem Tank und ein Lösegeld in Höhe von 710.000 US-Dollar. Beides wird vor der Bank abgestellt. Der einzige Punkt, bei dem die Polizei und die schwedische Regierung nicht nachgeben wollen, sind die Geiseln. Jan will sie bei sich im Auto haben und fordert, dass die Polizei zurückgezogen wird, damit er die Bank sicher verlassen kann. Zwar hatte die Polizei schon bei seinen Bedingungen nachgegeben, aber eine Entführung der Geiseln? Nein, die Polizei weigert sich. Der Dealprozess bleibt in dieser Phase stecken. Dann ruft er erneut die Polizei und fordert, in das Büro von Ministerpräsident Olof Palme durchgestellt zu werden. Jan spricht nun zu Ministerpräsident Palme und brüllt: Wenn wir die Bank nicht verlassen können, werden die Geiseln sterben. Jan droht damit, den Opfern weh zu tun. Doch in der Bank scheint ein ganz anderes Bild als das der Gewalt zu sein. Jan und Clark unterhalten sich mit den Geiseln offen, führen normale Gespräche und die Angst der Geiseln, von den Geiselnehmern verletzt zu werden, schwindet. Geisel Sven bietet sich sogar an, einen Schuss in den Fuß einzustecken, um den Druck bei der Polizei zu erhöhen. Clark teilt dann der Polizei mit, dass er Sven, die einzige männliche Geisel, erschießen würde, wenn sie nicht freigelassen werden. Gegen Nachmittag klingelt erneut das Telefon von Olof Palme. Diesmal spricht eine der Geiseln, Kristen. Palme, du enttäuscht mich sehr. Mein ganzes Leben war ich Sozialdemokratin und jetzt schacherst du mit unserem Leben. Lasst uns doch einfach laufen. Ich habe keine Angst vor diesen Männern. Sie beschützen uns. Die Polizei kann nicht begreifen, weshalb die Geiseln keine Angst haben, warum sie sich jetzt gegen sie stellen und sie wissen zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht, wer hinter dem Geiselnehmer steckt. Da Clark keine Aussagen machen will, ermitteln die Beamten in seinem Umfeld und stoßen dabei schnell auf den 21-jährigen Verbrecher Kai Hansen.
Kai ist ein damaliger Komplize von Clark und derzeit auf der Flucht. Schnell ist man sich sicher, dass es sich dabei um den Geiselnehmer handeln muss. Sein Name und ein Foto von ihm werden direkt zur Fahndung aufgerufen. Auch seine Mutter meldet sich öffentlich und spricht im Radio, dass er bitte nach Hause kommen soll und dass er das bitte beenden soll. Er soll aufgeben und auf sie hören. Auch Kais Bruder Dan wird gebeten zu helfen. Dan soll in Begleitung einer Psychologin in die Bank gehen und seinen Bruder dazu bringen, aufzugeben. Dan willigt ein und startet einen ersten Versuch. Doch noch bevor er den Tresorraum erreicht, gibt der Geiselnehmer einen ersten Schuss ab, woraufhin Dan den Versuch abbrechen will. Noch in der Bankfiliale redet die Psychologin auf ihn ein, dass sein Bruder ihn ja bestimmt nicht umbringen würde. Und Dan lässt sich überreden, noch nicht zu gehen. Als er dann den zweiten Versuch startet und sich dem Tresorraum nähert und sich dabei laut namentlich zu erkennen gibt, fallen wieder Schüsse. Dan bricht ab, rennt aus der Bank und wird zurück zum Polizeipräsidium gebracht. Im Anschluss ruft Jan an und teilt den Beamten mit, es würde sich kein Kai in der Bank befinden. Somit lag die Polizei falsch. Sie kennen die Identität nicht und ermitteln weiter. Von einem Zeuge erfahren sie, dass der Täter mit einem Dialekt gesprochen hat und kommen daraufhin zu dem Ergebnis, dass er aus Südschweden kommen muss. Kurz darauf erhalten sie von einem südschwedischen Gefängnis die Nachricht, dass ein Insasse nach seinem Freigang nicht zurückgekehrt ist und sich auf der Flucht befindet. Jan Erik Olsson, welcher sich als Amerikaner ausgegeben hatte, lässt hinter den Wänden den Akzent und die Verkleidung fallen, als die Stunden zu Tage werden, und unterhält sich bald offen auf Schwedisch mit seinen Gefangenen. Obwohl Jan vor Behörden wiederholt droht, den vier Bankangestellten Schaden zuzufügen, hielt er keines seiner Versprechen ein. Die Geiseln fügen sich ihm und folgen seinen Befehlen ohne Widerstand. Jan und Clark gehen mit den Geiseln gut um. Nicht lange ging es, bis sie von den Binden an den Armen gelöst wurden und sogar ihre Familienangehörigen anrufen dürfen, dass sie sich keine Sorgen machen müssen. Als Birgitta ihre Familie nicht direkt erreicht, wird sie panisch und Jan gelingt es, sie schnell zu beruhigen. Jan und Clark schaffen es auch, die unter Klaustrophobie leidende Erika zu beruhigen und lassen sie mit einem Seil gebunden etwas freier herumlaufen. Zu Kristin baut Clark eine besondere Bindung auf. Sie sympathisieren miteinander und gelegentlich nimmt Clark sie auch in den Arm. Er gibt ihr sogar eine Kugel aus seiner Waffe als Andenken. Am dritten Tag, dem Samstagmorgen, wird es jedoch zusehends dramatischer. Jan und Clark haben sich mit ihren Geiseln in den Tresorraum zurückgezogen und die Polizei schließt von außen die Tür. Mikrofone werden von außen angebracht, um zu hören, was sie besprechen. Wasser und Nahrungsvorräte sind schnell aufgebraucht. Es ist dunkel, bald stinkt es nach Kot und Urin. Am Abend verbreitet das örtliche Radio den Polizeiplan. Durch ein Loch, das die Polizei bohren wolle, solle Gas in den Rückzugsort der Geiselnehmer und Geiseln hineingelassen werden. Die insgesamt 6 Personen sollen so betäubt und dann ohne weitere Gewalt und Waffenanwendung aus der Bank geführt werden. Jans Reaktion auf den Polizeiplan sind Schlingen, simpel und grausam. Wenn die Polizei Gas einströmen lässt, werden die Geiseln bewusstlos, sacken ein, brechen sich das Genick und sterben. So sagt er das auch dem Einsatzleiter der Polizei, nachdem er die Geiseln zwingt, aufzustehen und ihnen Schlingen um den Hals legt. Diese befestigt er an einem Schrank im Tresorraum. Clark schafft es, die Geiseln schnell zu beruhigen, indem er sagt, dass es so der eigenen Sicherheit dient. Dann lassen sie es mit sich machen wie befohlen. Sie sehen die Schlingen nun nicht als Lebensgefahr, sondern als Lebensversicherung gegen die skrupellose Polizei Stockholm. In der Nacht auf den Sonntag beginnt die Polizei damit, kleine Löcher in die Wand zu bohren. Das erste, was sie machen, ist mit einer winzigen Kamera ein Bild aufnehmen, das zu dem berüchtigsten Bild des Geiseldramas führt. Die Polizisten waren erneut ziemlich überrascht von dem Bild, das sie sahen, dass die Geiseln mit den bewaffneten Männern sehr gut zurechtkamen, sie aber als Feinde betrachteten. Doch am vierten Tag geschieht etwas noch Bemerkenswerteres. Eine der Geiseln, die 23-jährige Kristin Enmark, tätigt einen erneuten Anruf an den schwedischen Ministerpräsidenten Olof Palme und sagt ihm, sie habe Angst, dass die Polizei ihnen etwas tun würde und bittet darum, mit den Räubern Clark und Jan entkommen zu dürfen. So sagt sie, ich vertraue Clark und dem Räuber voll und ganz. Ich bin nicht verzweifelt. Sie haben uns nichts getan. Im Gegenteil, sie waren sehr nett. Aber weißt du, Olof, wovor ich Angst habe, ist, dass die Polizei angreift und uns umbringt. Doch die Polizei rückt nicht ab. Die Situation hält an. In den folgenden beiden Tagen bohrt die Polizei trotz der Drohungen weiter Löcher in den Tresorraum. Wasser dringt ein. Im Tresorraum können sie nur noch im Sitzen schlafen. Positiv jedoch ist, dass die Löcher von der Polizei inzwischen so groß sind, dass Essen und Trinken hindurchgereicht werden können. Dennoch wird Jan immer panischer und beginnt in die Luft zu schießen, sobald er etwas hört. Am 28. August, Tag 6, schießt er erneut in die Decke, hinter der sich Beamte positioniert hatten. Einer wird durch ein Projektil verletzt. Die Polizei entscheidet sich zum Eingriff. Sie bereiten sich vor und setzen ihre Gasmasken auf. Dann lassen sie das Gas in den Raum strömen. Panik bricht aus. Jan kann nicht mehr und schreit: Zum Teufel mit dem Gas, wir ergeben uns. Das Einsatzteam will, dass die Geiseln zuerst erscheinen. Doch diese beschützen die Räuber. Sie wollen nicht, dass sie nach vorne gehen. Als die Polizei den Raum darauf stürmt, um Jan und Clark zu überwältigen, schreit Kristin: Tut ihnen nicht weh, sie haben nichts getan. Auch Birgitta ruft: Sie haben uns nicht verletzt, sie haben uns nicht verletzt. Die Geiseln umarmten die beiden, küssten sie und sie gaben sich die Hände. Jan und Clark werden verhaftet. Draußen vor all den Kameras und Mikrofonen ruft Kristin zu Clark: Wir sehen uns wieder. Das Normalmimstock-Dramat ist beendet. Nach 131 Stunden. Alle Geiseln sind unverletzt. Doch mit Verlassen des Tresorraums endet nicht der psychische Ausnahmezustand der Opfer. Nach dem Vorfall werden alle 4 Geiseln von Psychiatern untersucht. Nur einen Tag nach dem Vorfall sagte eine der Geiseln, die mit einem Psychiater sprach: Ich habe auch ein Problem. Warum hasse ich sie nicht? Kristin setzt sich auch noch während der Verhaftung für beide Geiselnehmer ein und fordert eine faire Behandlung der Schwerverbrecher. Vor Gericht steht sie insbesondere für Clark ein. Erst wird Clark Olofsson zu 6 Jahren Haft verurteilt, wird schließlich sogar freigesprochen, da er sich nicht selbst zum Geiselnehmer machte, sondern erst durch Jan, der ihn freipresste. Seine Teilnahme war nicht freiwillig. Clark verschwindet dennoch hinter Gittern, um seine Reststrafe wegen Bankraubs abzusitzen. Kristin Enmark besucht ihn regelmäßig. Sie führen eine kurze, engere Beziehung, welche leider eine Fehlgeburt nicht standhält. Jedoch bleibt Kristin über Jahrzehnte in Briefkontakt zu ihm. Ein Verhalten, welches Kristin zeigt, ist heute bekannt unter dem Namen Stockholm-Syndrom. Der schwedische Psychiater und Kriminologe Niels Bejerot nannte es das Normalmimstock-Syndrom, nach dem Platz in Stockholm, an dem sich die Bank befand. Außerhalb Schwedens wurde es jedoch als Stockholm-Syndrom bekannt, ein Begriff, der sich im allgemeinen Sprachgebrauch etabliert hat und populär geworden ist. Die Theorie des damaligen Psychiaters Bejerot wurde von dem Rest seines Berufsstandes nicht allgemein akzeptiert. Das Syndrom wurde nie in die Statistik der American Psychiatric Association aufgenommen. Das Stockholm-Syndrom steht seitdem dafür, dass Opfer von Geiselnahmen Verständnis oder gar Sympathien für die Täter entwickeln, mit ihnen kooperieren und sich manchmal sogar nach der Tat mit ihnen identifizieren. Erklärbar: In den Köpfen der Geiseln kommt es zu einer Wahrnehmungsverzerrung. Einfache Gesten der Kriminellen, wie das Erlauben von Essen, werden überproportional positiv belegt. Der Geiselnehmer wird zur Bezugsperson, die das eigene Weiterleben ermöglicht. Experten sagen, dass dieses Syndrom eintritt, wenn 4 Voraussetzungen gegeben sind: ein traumatisches Erlebnis, Isolation, Indoktrination und das Versprechen einer Belohnung. Viele Menschen setzen sich dafür ein, dass dies nicht als Syndrom bezeichnet, sondern als eine menschliche Reaktion betrachtet werden sollte, die jeder in uns trägt. Es liegt in der Natur. Jan Erik Olsson hat sich mit dieser Geiselnahme einen großen Namen gemacht. Doch trotz der augenscheinlichen Sympathie der Geiseln darf man den psychischen Druck einer Geiselnahme definitiv nicht unterschätzen. Dafür wird Jan auch zu 10 Jahren Haft verurteilt. Noch im Gefängnis sucht er die Aussprache mit den Opfern, den Einsatzkräften und der Öffentlichkeit. Bis heute zeigt er tiefe Reue für seine Tat und entschuldigte sich offen für die Geiselnahme. Dann kam er nach 8 Jahren frei. Er hat sich seither nicht mehr strafbar gemacht und landete nie wieder im Gefängnis. Jan zog mit seiner Frau und Familie nach Thailand. Dann ist er nach Helsingborg zurückgekehrt, wo er eine Autowerkstatt betrieb. 2009 veröffentlichte Jan seine Biografie mit dem Titel Stockholm-Syndromet, bevor er den fiktiven Thriller Seth the Legionnaires schrieb, der 2013 veröffentlicht wurde. Heute befindet sich Jan im Alter von 82 Jahren im Ruhestand. Im Gegensatz zu seinem Komplize Clark Olofsson. Clark war und bleibt ein Verbrecher. Im März 1975 gelang ihm eine abenteuerliche Flucht, die erst ein Jahr später endete. nach 2 Banküberfällen, einer Geiselnahme, einer 3-monatigen Segeltour durchs Mittelmeer und einer Bekanntschaft mit der Belgierin Marie Kedemoyik. Er heiratete sie im August 1976 im Gefängnis. Später folgten weitere Ausbrüche und Überfälle. 1991 nahm Clark in Belgien den Namen Daniel Demuntik an und derzeit sitzt er im Alter von 76 Jahren hinter schwedischen Gittern. Kristen Enmark hat 2015 ein Buch über ihr Martyrium veröffentlicht, Ich hatte das Stockholm-Syndrom, und der schwedischen Zeitung Norran ein Interview gegeben. Im selben Jahr hat Christian Marx ebenfalls ein Buch über ihr damaliges Verhalten veröffentlicht. Dies war die Geschichte von Jan-Erik Olsen und die Entstehung des heutigen Stockholm-Syndroms. Um dir deine Bilder jetzt aus dem Kopf zu nehmen, erzähle ich dir noch eine Heldentat. Unser heutiger Held ist Graf Volke Bernadotte. Er kämpfte für die Freilassung von KZ-Häftlingen. Mit Bussen bringt er über 20.000 Gefangene nach Schweden. Während des Zweiten Weltkriegs besucht der Vizepräsident des schwedischen Roten Kreuzes, Graf Volke Bernadotte, Kriegsgefangene in Deutschland. Kurz vor Kriegsende verhandelt er mit Reichsführer SS Heinrich Himmler über die Freilassung von rund 8.000 skandinavischen KZ-Häftlingen, überwiegend Dänen und Norweger. In weiteren Gesprächen erreicht er, dass zusätzlich auch noch etwa 12.000 Häftlinge anderer Nationalitäten nach Schweden gebracht werden. 250 schwedische Rotkreuzhelfer unterstützen ihn dabei. Zunächst werden die KZ-Gefangenen im Lager Neuengamme bei Hamburg gesammelt und dort von Helfern des schwedischen Roten Kreuzes betreut. Im März und April werden sie schließlich mit weißen Rotkreuzbussen nach Schweden gebracht. 1946 wird Bernadotte Präsident des schwedischen Roten Kreuzes und Vorsitzender der Ständigen Kommission der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung. 1948 beruft ihn die UNO zum Vermittler im Palästina-Konflikt. Im September 1948 wurde er von einer jüdischen Terroristengruppe erschossen. Ich würde mich sehr über Rückmeldungen und eine Bewertung freuen. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.